Willkommen zu Makro am Mikro, Folge 17 mit Rüdiger Bachmann, weil mit wem sonst? Hallo Rüdiger.
Hallo.
Letzte Folge, langfristig geguckt auf die moderne Version unserer Modelle, jetzt müssen wir kurzfristig gucken oder wie ihr Profis sagt, in der kurzen Frist.
In der kurzen Frist, genau, weil in der langen Frist sind ja alle tot, wie der gute alte Keynes schon gesagt hat. Genau, also wir haben uns die lange Frist ja damals letztes Mal angeguckt und da ist es dann eben so, dass in der langen Frist, also was heißt nochmal lange Frist, wenn sich dann quasi nichts mehr verändert, wenn keine Schocks gibt, also so muss man sich die lange Frist irgendwie vorstellen, es keine Schocks mehr gibt, die Inflationsrate stabil ist, dann hat das Modell Eigenschaften eigentlich wie ein neoklassisches Modell, also es gilt die klassische Dichotomie, Geldpolitik kann nur die nominalen Variablen noch verändern, sowas wie langfristige Nominalzinsen, die langfristige Inflationsrate, das bestimmt die Geldpolitik. Alles andere ist sozusagen durch reale Angebots-Nachfrage-Faktoren eben schon vordeterminiert. In der kurzen Frist, und das ist jetzt wichtig, verhält sich das Modell aber eher wie ein keynesianisches Modell, wo du halt wirklich auch eine Interaktion dann hast von Geldpolitik, von Nachfrage, dann auch auf die auf das kurzfristige Gleichgewicht. Ja. Und jetzt muss man allerdings, das kann man jetzt hier nur am Radio sozusagen oder im Podcast nur bedingt machen. Wir haben ja gesehen, also das Modell, also wie wir es besprochen haben, ist ja eigentlich ein Fünfgleichungsmodell. Nochmal, um uns dran zu erinnern, das war eine aggregierte Nachfrage oder IS-Kurve. Dann hatten wir die Fischer-Gleichung, die also die Nominalzinsen und die Realzinsen über die Inflationserwartung verknüpft. Dann hatten wir eine Angebotskurve, ja, das war so ein bisschen ähnlich wie die Phillips-Kurve, eine Angebotskurve. Dann hatten wir weil jetzt das erste Mal wirklich Unsicherheit in unseren Modellen aufgetaucht ist in dieser Vorlesung, mussten wir explizit Erwartungsformationen, eine Hypothese darüber bilden, ja, und da haben wir eben gesagt, wir nehmen adaptive oder extrapolative Erwartungen. Das heißt mit anderen Worten, die Inflation, die ich für morgen erwarte, ist einfach die heutige Inflation, ja. Also ich gucke da einfach nur in die Vergangenheit oder beziehungsweise in die Gegenwart und extrapoliere das einfach nach vorne. Ja, also das ist eben bewusst keine rationalen Erwartungen, da kommen wir auch noch dazu, weil mit rationalen Erwartungen würdest du eben das Modell selber nehmen, um die Inflationserwartungen zu bilden, ja. So, und dann hatten wir noch, sowas wie eine aggregierte Angebotskurve, eine aggregierte Nachfragekurve gehabt. Was aber noch fehlt, war die Spezifikation der Geldpolitik. In dem traditionellen alt-keynesianischen Modell haben wir das über eine LM-Kurve, das ist letztlich auf einer Geldmengenpolitik basierte, ja, getan. Und das machen wir jetzt in diesen moderneren Versionen eben nicht mehr. Da denken wir über Geldpolitik, wie gesagt, einerseits als Zinsregel nach und als Zinsregel, die zusätzlich noch auf makroökonomische Bedingungen reagiert. Also mit anderen Worten, wenn die Inflation höher ist als das, was die Zentralbank will, naja, dann werden die Zinsen hochgeschraubt. Wenn Output am Überhitzen ist, auch dann werden die Zinsen nach oben geschraubt. So, also das ist jetzt der Setup von der Geldpolitik. Gut. Das sind fünf Gleichungen mit fünf Unbekannten, also fünf lineare Gleichungen mit fünf Unbekannten, ja. Für die Mathematiker unter den Hörern, die wissen, das kann man im Allgemeinen lösen, ja. Gibt es so Grenzfälle, wo das nicht geht, aber das kann man dann im Allgemeinen immer lösen. Und es ist allerdings so die fünf Unbekannten, um es nochmal zu sagen, sind also Bruttoinlandsprodukt, die Inflationsrate, der Realzins, der Nominalzins und die Inflationserwartung. Das sind die endogenen Variablen dieses Modells. Aber mit so fünf Variablen, so fünfdimensional zeichnen, ist halt nicht so schön, ne?
Und schwierig.
Deswegen, schwierig. Deswegen müssen wir das dann sozusagen auf so ein zweidimensionales System runterkochen. Und das macht man wie üblich oder wie vorher auch, haben wir das ja auf das ADAS, also auf das aggregierte Nachfrage, aggregierte Angebotssystem runtergebrochen. Und das war dann das waren dann zwei Gleichungen in zwei Unbekannten, nämlich das Preisniveau und das Bruttoinlandsprodukt. Und jetzt machen wir das halt statt dem Preisniveau, ersetzen wir jetzt durch die Inflationsrate, also die Veränderung des Preisniveaus im Grunde genommen. Das ist so, da kriegt man eine mehr dynamische Betrachtung rein. Also darauf kommt es jetzt an. Man muss jetzt also diese fünf Gleichungen muss man jetzt kondensieren in zwei Gleichungen. Ja. Und da kommt dann der Name her. Diese zwei Gleichungen haben dann den Namen dynamische aggregierte Angebotskurve und dynamische aggregierte Nachfragekurve. Also das sind ja dann die dynamischen Kurven im Grunde genommen, die dynamischen Versionen, die Inflationsversionen von dem, was wir im Prinzip schon immer kennengelernt haben. Ja. Und um die dynamische aggregierte Angebotskurve abzuleiten, da kombiniert man einfach die normale Angebotskurve mit unserer speziellen Erwartungshypothese, mit dieser extrapolativen Erwartung. Erwartungshypothese. Und da wird dann, da kommt dann eben raus, dass das eine steigende Kurve ist, also ein positiver Zusammenhang zwischen der Inflationsrate und dem Bruttoinlandsprodukt. Also je höher das Bruttoinlandsprodukt ist, desto höher ist ceteris paribus die Inflationsrate. Also das ist eben so eine Art Phillips-Kurven-Zusammenhang. Alles andere fixiert, gibt es einen positiven Zusammenhang zwischen Bruttoinlandsprodukt und der Inflationsrate. Ja, das ist die. Insofern ist das auch nicht neu. So hat ja unsere normale alte Angebotskurve auch ausgesehen. Da war es halt nur ein positiver Zusammenhang zwischen dem Bruttoinlandsprodukt und dem Preisniveau. Und jetzt machen wir es halt über die erste, also sozusagen die erste Ableitung, also die Veränderungsrate des Preisniveaus, was man eben Inflationsrate nennt. Ne? Jetzt gibt es diesen positiven Zusammenhang. Aber, und das ist ganz wichtig, diese Gleichung oder diese Kurve hat es in sich. Weil nämlich durch die extrapolative oder adaptive Erwartungshypothese kommt da so eine Dynamik rein. Da ist nämlich die heutige Inflation nicht nur abhängig vom heutigen Bruttoinlandsprodukt, beziehungsweise genau genommen der Abweichung des Bruttoinlandsprodukts von seinem Normalniveau, ja, sondern auch von der gestrigen Inflation. Ja, du kriegst also so eine dynamische Rolle damit rein. Und das hängt eben damit zusammen, dass wir so im Hintergrund angenommen haben, sowas wie eine Lohnfindung, die eine Periode zuvor stattfindet. Also es wird nicht sozusagen, Lohnfindung dauert lange, das heißt, du musst schon mal vorher verhandeln für die jetzige Periode. Ja. Und um das zu tun, musst du Inflationserwartungen bilden. Und deshalb kriegst du, weil jetzt adaptive Inflationserwartungen oder extrapolative Inflationserwartungen sind, nimmst du immer sozusagen das alte Niveau der Inflation, das jetzt eine Rolle spielt. Und dadurch kriegst du so einen positiven Zusammenhang dann auch noch zwischen gestriger und heutiger Inflation. Also es gibt positiven Zusammenhang in dieser dynamisch aggregierten Angebotskurve zwischen Bruttoinlandsprodukt und Inflation. Da zusätzlich ist aber gegeben das Bruttoinlandsprodukt, wenn deine Inflation letztes Mal hoch war, dann ist sie auch heute noch hoch, weil nämlich die Nominallöhne auf der gestrigen Inflation basiert haben. Das ist so ein bisschen so eine Lohnpreisspirale quasi eingebaut.
Ich wollte gerade sagen, wenn sie gestern hoch war und heute hoch ist, muss sie ja notwendigerweise morgen auch wieder hoch sein.
Genau, durch diesen Mechanismus. Genau. So, jetzt haben für gegebenes Bruttoinlandsprodukt allerdings, ne? Für das gegebene Bruttoinlandsprodukt, muss man dazu sagen.
Okay, wenn sich das also heute ändert, ändert sich morgen auch meine Inflation.
Genau. Okay. Und dann kriegst du halt Überraschungen, das ist der Punkt. Das ist eine Abweichung zwischen dem, was du erwartet hast. Und dadurch kommt die Dynamik dann im Modell zustande, das werden wir noch gleich sehen, ja. Und dann gibt's eine aggregierte Nachfragekurve. Das ist im Prinzip, die Studenten stöhnen da immer ein bisschen, oder die Studierenden, muss ich ja sagen, auf Deutsch. In Englisch ist das schön, kann ich immer Students sagen, aber im Deutschen muss ich Studierende sagen. Da, die stöhnen da zwar immer, weil das ist eine relativ komplexe Ableitung. Da musst du halt vier Gleichungen ineinander einsetzen. Mathematisch ist die aber dann nicht komplex. Also die hat diese Dynamik nicht eingebaut. Die enthält immer nur Variablen für eine gegebene Periode. Also nicht, wie gesagt, Variablen aus zwei Perioden. Übrigens, für diejenigen, die mathematisch ein bisschen versiert sind, diese dynamische aggregierte Angebotskurve, das ist eine sogenannte Differenzengleichung erster Ordnung, weil die hat eben unbekannte heute von der heutigen Periode und die unbekannte, das ist von derselben Variable, also Inflation von der letzten Periode. Und das nennt man eben Differenzengleichung. Und die sind nicht so einfach zu lösen, ehrlich gesagt. Also da brauchen wir dann schon, das mache ich dann auch nicht mit den Studenten, weil das geht dann ein bisschen zu weit. Die Ableitung der dynamischen aggregierten Angebotskurve, Nachfragekurve, die ist einfach. Da muss man einfach die IS-Kurve, im Grunde genommen alle Kurven miteinander kombinieren, außer die Angebotskurve, die ursprüngliche Angebotskurve, kombiniert man alle Kurven miteinander, setzt die ineinander ein, also die IS-Kurve, die Fischer-Gleichung, die Taylor-Rule, also die Taylor-Regel, also die geldpolitische Regel, diese Zinsregel und die Erwartungshypothese, es wird alles in einen gemischt, muss man ein paar Sachen ineinander einsetzen. Diejenigen, die, ja, sagen wir mal, ihre Gleichungslösung schon in der Schule gehasst haben, die werden den Schritt dann auch hassen, ist aber egal, was da am Ende rauskommt, und darauf kommt es mir nur an, ist eine fallende Kurve, ja. Also typischerweise auch wie immer Nachfragekurve fallen hier. Auch unsere alte aggregierte Nachfragekurve fiel. Und also im Sinne von, da war das Preisniveau und die aggregierte Nachfrage, die waren negativ miteinander verknüpft von der Nachfrageseite her. Ja. Also das ist schon, das haben wir jetzt. Und jetzt haben wir eben Inflation und aggregierte Nachfrage negativ verknüpft. Allerdings ist der Grund jetzt ein spezieller. Okay, und das ist wirklich wichtig, um das Modell zu verstehen, um auch moderne Geldpolitik verstehen zu können oder darüber, wie sozusagen modernen Makroökonomen, Neokensianer über sozusagen den Zusammenhang von Nachfrage und Bruttoinlandsprodukt und Inflation nachdenken. Weil diese negative Relation, die ist ein bisschen jetzt sozusagen, sagen wir mal so, roundabout, also die kommt so von hinten durch, ja, dann muss ich jetzt wirklich klar machen. Also es ist auf gar keinen Fall so wie es ist auch keine mikroökonomische Relation, das hatten wir schon mal. Also nicht so, dass wenn der Preis von Pizza nach oben geht, du halt weniger nachfragst. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Das war auch schon bei der, Klammer auf, das war auch schon bei der normalen, sagen wir mal, bei dieser statischen, einfachen, aggregierten Nachfragekurve nicht so. Da war es sozusagen auch ein bisschen subtiler, der Zusammenhang, warum das so ist. Aber jetzt ist es noch subtiler. Und zwar ist es folgendem Grund. Man kann jetzt formal zeigen, und ich kann es hier nur sozusagen intuitiv machen, dass die nur deshalb oder genau dann fallend ist, dieser Zusammenhang zwischen Inflation und aggregierter Nachfrage. Also mit anderen Worten, höhere Inflation bedeutet niedrigere Nachfrage. Nur dann, wenn in der Taylor-Regel, in dieser geldpolitischen Regel, das Taylor-Prinzip gilt, also wir erinnern uns, das Taylor-Prinzip bedeutete, dass die Reaktion der Nominalzinsen auf Inflation muss mehr als 1:1 sein. Und mit anderen Worten, wenn die Inflationsrate um 1 Prozentpunkt hochgeht, müssen die Nominalzinsen um mehr als 1 Prozentpunkt hochgehen. Ja? Das ist wichtig. Wenn das nämlich nie, und warum ist das wichtig? Weil das bedeutet, dass mit die Zentralbank, wenn es Inflation gibt, ja, nicht nur die Nominalzinsen erhöhen, sondern auch die Realzinsen. Ja, das ist wichtig, weil die Realzinsen, da ist ja die Inflation dazwischen. Wenn jetzt die Nominalzinsen mehr hochgehen als die Inflation, dann erhöhst du auch die Realzinsen. Das ist ganz wichtig. Und es sind am Ende diese fallenden Realzinsen, die den aggregierten Konsumwünsche und die aggregierten Investitionswünsche zurückdrängen und deshalb aggregierte Nachfrage zurückdrängen. Deswegen gibt es diesen fallenden Zusammenhang. Ja?
Und darum sehe ich auch die Zentralbank ihre Zinsen geringer erhöhen, als die Inflation steigt.
Wenn sie das tut und du in diesem Modell zumindest lebst und sonst keinen anderen, keine anderen Gründe hast, warum du das tun solltest, dann folgst du eben gerade nicht der Taylor-Regel und dann, das sehen wir noch gleich am Ende, dann kann es durchaus zu Katastrophen kommen. Eigentlich willst du, wie gesagt, diese Modelle gelten ja nie mal 1:1, da gibt es ja noch andere Gründe, aber in diesem Modell willst du absolut die Taylor-Regel haben, ja. Und du willst eben mehr als 1:1. Du willst wirklich dafür sorgen, dass wenn die Inflation nach oben geht, du auch die Realzinsen erhöhst. Und wenn du das tust, und nur dann, wenn du das tust, das ist ganz wichtig, hast du diesen negativen Zusammenhang zwischen Inflationsrate und aggregierter Nachfrage. Also es geht immer über die Realzinsen, das muss man sich klar machen. Ja? So, und so funktioniert moderne Zentralbanktechnik. Am Ende wollen die, dass die Realzinsen, also wenn die Inflation nach oben geht, wollen die, dass die Realzinsen auch nach oben gehen, um eben Nachfrage gegebenenfalls zurückdrängen zu können, um damit Inflation zu bekämpfen. Das ist die Idee, ja. Gut, so, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir da eine steigende aggregierte Angebotskurve und eine fallende aggregierte Nachfragekurve. Und naja, das gibt ja dann halt so ein normales Marktdreieck dann am Ende. Ja, da steht an den Achsen dann Inflation und Bruttoinlandsprodukt. Aber du hast, weil die fallende, die Nachfragekurve fällt, die Angebotskurve steigt, und dann schneiden die sich irgendwann und dann hast du eben zumindest ein kurzfristiges Gleichgewicht. Ja, die schneiden sich dann irgendwann und bestimmen dann die gleichgewichtige Inflation und das gleichgewichtige Bruttoinlandsprodukt. Ja? Und das nennt man das kurzfristige Gleichgewicht in diesem Modell. Das wiederum vom langfristigen Gleichgewicht, da wo nämlich die Inflationsrate den Wünschen der Zentralbank entspricht und das Bruttoinlandsprodukt diesem langfristigen, ruhigen Normalniveau von Bruttoinlandsprodukt, kann das abweichen. Ja, das kann, und zwar in alle möglichen Richtungen kann das abweichen. Ja. Der Witz ist jetzt aber, dass es in diesem Modell gegeben die geldpolitische Regel und gegeben das Taylor-Prinzip, also dieses recht aggressive Verhalten der Zentralbank gegenüber Inflation, gibt jetzt quasi einen automatischen Mechanismus, nicht genau ein Marktmechanismus, denn du brauchst diese Geldpolitik dazu. Aber du brauchst im Prinzip keine expansive Geldpolitik, Fiskalpolitik, du brauchst nur diese geldpolitische Regel. Gibt es einen inhärenten Mechanismus, der das kurzfristige Gleichgewicht über die Zeit in das langfristige Gleichgewicht überführt, egal wo du anfängst. Ja? Und das hängt mit den Inflationserwartungen zusammen. Ja, also um mal ein Beispiel zu machen, wenn du sowas wie
ich verstehe es gerade richtig. Also in diese reinen Zahlen rechnest du jetzt praktisch Verhalten rein.
Ja, ja, das ist ganz wichtig.
Okay,
Also human
nature eigentlich, ne?
Ja, ja, des privaten Sektors, diese Inflationserwartungshypothesen, die werden jetzt ganz wichtig in diesem Modell. Ah. Ganz, ganz wichtig. Und sozusagen, wie reagiert der private Sektor auf die Zentralbank? So ein Spiel quasi fast zwischen Zentralbank und dem privaten Sektor. Und wie reagiert dann die Zentralbank auf die Inflationserwartung und so weiter und so fort? Das ist ganz wichtig, aber so funktioniert Geldpolitik, wenn du anguckst, also die EZB, die reden ständig von Inflationserwartungen
zum Beispiel.
Ja, und die wollen das eben wissen, wie denkt der private Sektor über Inflationserwartungen.
Steht ja auch nicht umsonst den ganzen Tag in der Zeitung, obwohl noch gar nichts passiert ist. Ne?
Ja, ja, genau. Ja. Also in dem Modell sind es diese adaptiven Erwartungen. Und zwar funktioniert das jetzt folgendermaßen. Angenommen, du hast jetzt einen negativen Angebotsschock, so, und zwar einen temporären Angebotsschock, ja. Und zwar sowas, wie wir das jetzt hatten, wie gesagt, Covid oder China macht zu, oder jetzt von mir ist auch noch ein Energiepreisschock und solche Sachen, ja. Dann kommst du und du warst vorher, was jetzt hier nicht gestimmt hat in unserem Fall, aber du warst vorher, sagen wir mal, im langfristigen Gleichgewicht und hast jetzt so einen negativen Angebotsschock, ja. Was du dann kurzfristig hast, bekommst du, was Ökonomen eine Stagflation nennen. Also du kriegst dann Output, das unter dem natürlichen Niveau ist, und du kriegst Inflation, die zu hoch ist gegenüber dem, was die Zentralbank wünscht. Ja? So, und was jetzt passiert ist, wenn du also so eine Situation hast, ja, dann ist es aber so, dass weil du eine fallende aggregierte Nachfragekurve hast, die Inflationserwartungen, also du kriegst dann irgendeine hohe Inflation, die aber niedriger ist im Gleichgewicht als das sozusagen, was du ursprünglich erwartet hast. Und deshalb kriegst du dann ein allmähliches Absenken, ich muss dazu sagen, nachdem da der Angebotsschock weg ist, kriegst du ein allmähliches Absinken der Inflationserwartungen und ein Anpassen der Inflation, damit der Inflationserwartungen, und damit wird dieser negative Angebotsschock über die Zeit sozusagen eliminiert er sich. Und warum eliminiert er sich? Weil die Zentralbank dafür sorgt, dass die Ökonomie nicht überhitzt, weil sie eben die Zinsen erhöht hat, die Zinsen stark erhöht hat, die Nominalzinsen, damit die Realzinsen erhöht hat, damit die aggregierte Nachfrage zurückgedrängt hat und damit die Ökonomie sozusagen vor dem Überhitzen geschützt hat. Und es sind diese, und für, wenn du einen adaptiven Erwartungsprozess hast, ja, also wenn die Leute zwar nicht ganz dumm sind, aber so dumm, dass sie immer nur auf die jetzige Inflation gucken und die fortschreiben, dann kriegst du einen relativ lang ausgezogenen, obwohl der Schock nur eine Periode, sagen wir mal, hatte, ja, also ganz kurzfristig war, was jetzt auch nicht, der China-Schock hat schon ein bisschen länger gedauert, der Energiepreisschock auch, aber selbst wenn du nur einen kurzfristigen Schock hättest, hast du eine sehr langfristige Reaktion der Ökonomie, weil eben diese Erwartungen immer der Realität hinterherlaufen. In dem Modell, wenn du rationale Erwartungen hast, also wenn die Agenten in dem Modell das Modell selber benutzen würden, um ihre Erwartungen zu bilden, hast du überhaupt, dann dauert die Abweichung vom langfristigen Gleichgewicht immer nur so lange, wie der Schock hält. Dann hast du also einen Schock, ja, dann ist die Ökonomie, die können schon überrascht werden. Also wie gesagt, rationale Erwartung heißt nicht, dass du alles weißt. Die können schon schockiert werden oder überrascht werden, dann die Agenten in diesem Modell. Aber sobald der Schock weg ist, sagen die, ich glaube, dass die Zentralbank ihr Inflationsziel erreichen wird. Also nehme ich an, dass sie erreichen wird. Und dann erreicht sie das auch. Das sind also diese selbstfüllende Prophezeiung im Grunde genommen. Mit rationalen Erwartungen. Und dann hast du ganz schnelle Anpassungsprozesse. Die Realität liegt halt irgendwo in der Mitte. Ja. Ich mache mit den Studenten deshalb extrapolative Erwartungen, weil das mathematisch am einfachsten ist. Für rationale Erwartungen, das lösen, dann musst du tatsächlich auch mal eine stochastische Differenzengleichung dann lösen können. Das mache ich nicht mit denen. Da gebe ich denen nur die Intuition. Die Realität, aber was wichtig ist, wir wollen ja was lernen. Wir machen ja diese Modelle, um Extremfälle oft auch zu diskutieren, damit man sozusagen abschätzen kann. Die Realität liegt irgendwo in der Mitte. Aber was wir schon wissen oder was konsistent ist mit empirischer Evidenz, dass kurzfristige Schocks in der Makroökonomie schon diese langfristig hinausgezogenen Antworten haben. Ja, also dann, wenn du mal einen Schock hast, dann dauert das Bruttoinlandsprodukt eine Weile, bis es angepasst hat. Dann dauert die Inflation eine Weile, bis es sich angepasst hat.
Das deckt sich ja auch mit der Alltagserfahrung. Also du hast, hier passiert gerade irgendwie Inflation und auf einmal fangen sie an, über ihre Gehälter zu verhandeln.
Genau.
Und aber kriegen dann tatsächlich mehr Geld, das wirkt sich dann wieder auf die Nachfrage aus. Und
genau, es ist wichtig zu verstehen, was erzeugt das? Ist das eine Frage von langsamer Erwartungsbildung? Ist das eine Frage von langsamen Lohnverhandlungen? Ist das eine Frage von Preissetzungen, die einfach länger dauern? Ist das eine Frage von physischen Anpassungskosten am Arbeitsmarkt oder bei den Investitionen? Das sind so die Fragen, die Makroökonomen dann beschäftigen. Ja? Also wir wissen empirisch, das kann man mit statistischen Verfahren, hat man das längst herausgefunden, dass die Makroökonomie auf kurzfristige Schocks sehr lang hinausgezogen reagiert. Ja? Und die Frage ist jetzt, was trägt da quantitativ bei? Sind es eher nominale Friktionen, sind es eher reale Friktionen, also sowas wie Anpassungskosten am Arbeitsmarkt und bei den Investitionen? Oder ist es eine Informationsfrage, eben die Erwartungsbildung nicht so schnell läuft wie im rationalen Erwartungsfall? Ja? Und das kann man mit diesen Modellen dann, die man auf die Daten kalibriert, dann schon rausfinden. Also man kann dann versuchen rauszufinden, was ist eigentlich der quantitative Beitrag? Das mache ich mit den Studenten nicht. Das ist dann PhD-Niveau oder Forschungsniveau. Aber das kann man dann schon rausfinden. Ja, also was man mit dem Modell machen kann, ist, man kann schon, sagen wir, die Horizonte öffnen im Sinne von, es muss zwischen dem Schock und dem, was dann rauskommt, muss es irgendwas geben, dass die Reaktionen verlangsamt. Das kann einerseits Information sein, wie gesagt, Erwartungsbildung. Das zeige ich den Studenten explizit. Und dann sage ich, wenn ihr jetzt auf rationale Erwartungen gehen, wo es also nicht über die Erwartungen, über die Informationsbildung geht, dann müssen wir diese langfristigen herausgezogenen Reaktionen anderweitig erzeugen. Und dann denken wir über sowas, wie du gesagt hast, langfristig länger dauernde Lohnverhandlungen, Preissetzungsspiralen, wie gesagt, Anpassungskosten etc. etc. Und das sind dann so die Sachen, über die man dann nachdenken kann als Makroökonom. So. Gut, also wir haben jetzt tatsächlich einen schon angefangen mit so einem kurzfristigen Angebotsschock. Also das erste Ergebnis ist, mit allgemein Informationsfriktionen, hier konkret den sogenannten extrapolativen oder adaptiven Erwartungen, können kurzfristige, auch einperiodige Schocks Reaktionen des Modells, der Modellökonomie, und wir glauben, dass das eben auch in der Realität der Fall ist, erzeugen, die sehr langfristig, sehr persistent ist. Übrigens, der Fachbegriff dafür ist Propagation auf Englisch, also Propagation. Also mit anderen Worten, dieses Verteilen und Verschmieren der Reaktion über die Zeit. Ja? Also Schocks haben auch dann noch Auswirkungen, wenn sie schon längst nicht mehr da sind. Ja? Mit anderen Worten.
Auch das erleben wir ja im Alltag, ja.
Ja, klar, aber das muss man ja mal begründen, oder? Begründen, verstehen und dann eben, wo natürlich das ist zunächst mal der qualitative Insight, ist das. Und wo es natürlich in der Forschung dann drum geht, ist sozusagen, was trägt da quantitativ wie viel dazu bei?
Ja. Kann man diese Fragen, die ihr da beantwortet, also was trägt da quantitativ wie sehr bei, könnt ihr diese Fragen so schnell beantworten, dass daraus auch eine schnelle politische Reaktion werden könnte? Oder ist das am Ende des Tages dann doch was rein Akademisches, dass ihr?
Das ist immer schwierig, ne? Weil genau wie du sagst, das kann auch in unterschiedlichen historischen Situationen dann wieder anders sein. Man kann dann immer gucken, gibt es da Ähnlichkeiten in der historischen Situation, also man kann dann im Nachhinein forschen, dann kann man sich überlegen, gibt es da plausibilisierte Ähnlichkeiten und dann sozusagen in real time wird man das nie direkt rausfinden können. Man kann aber trotzdem die Historie erforschen und dann aus der Geschichte versuchen zu lernen. Ne? Das kann man schon. Ne? Gut, jetzt haben wir, also das erste war, wie gesagt, so ein temporärer aggregierter Angebotsschock, so ein negativer, wie gesagt, was wir jetzt gesehen haben. Dann kann man auch noch einen expansiven aggregierten Nachfrageschock, kann man auch diskutieren. Also das wäre dann eine Verschiebung dieser aggregierten Nachfragekurve nach außen. Und das ist dann so eine klassische Überhitzungsökonomie, wo du dann sowohl Inflation, dann bekommst, also wenn du das vom langfristigen Gleichgewicht ausmachst und dann nochmal zum Beispiel fiskalisch auf die Tube drückst, da mal auf, einige Ökonomen würden argumentieren, das ist genau das, was Biden gemacht hat. Ja, das Biden-Paket, also das letzte Covid-Paket sozusagen, als er ins Amt kam, hat eben diese aggregierte Nachfragekurve nochmal nach außen verschoben, in einer Situation, wo zumindest in den USA das eigentlich nicht mehr nötig war, weil wir aus der Covid-Rezession draußen waren. Also es gibt auch andere Ökonomen, die das nicht glauben.
Aber die Schecks, die er verteilt hat, meinst
Schecks,
du?
Die letzten Schecks, die er dann geschickt hat. Ja. Wie gesagt, die ersten Schecks, die Trump-Administration geschickt hat, beziehungsweise die Nancy Pelosi eben gesagt hat, dass er schicken soll, ja, muss man ja auch fairerweise sagen. Obwohl, da gab es eigentlich, was das angeht, muss man sagen, gab es eigentlich kaum Dissens zwischen dem Weißen Haus und Kongress, also in dieser akuten Covid-Krise. Das ist völlig klar, dass man da was machen wollte und das ist auch Konsens, glaube ich. Es geht immer nur um diese letzten beiden Dinge. Ja, warum der das politisch gemacht hat, ist klar. Die Frage ist, ob es makroökonomisch sinnvoll war oder nicht.
Ja, klar.
Und dann hast du halt, wie gesagt, so eine weitere Verschiebung der aggregierten Nachfragekurve, vielleicht sogar über das langfristige Niveau hinaus. Und dann kriegst du halt positive Inflationsschocks. Das heißt, die Inflationserwartungen passen sich auch immer nach oben an. Und dann setzt du so eine Dynamik in Gang, wo du eine immer höhere Inflation bekommst. Ja. Und sollte tatsächlich die fiskalische Entität, also der Fiskalpolitikmacher, drauf bestehen, dass er ein bestimmtes höheres Nachfrageniveau immer hat, dass eben die aggregierte Nachfragekurve über das langfristige gleichgewichtige Bruttoinlandsprodukt hinaus verschiebt, dann wird die Zentralbank nach diesem Modell ihr Inflationsziel nicht verteidigen können. Sondern dann wird sie, wenn sie sich nach dem Taylor-Prinzip richtet, wird sie möglicherweise ihr Inflationsziel nicht erreichen können, ja. Beziehungsweise sie müssen dann ihr Inflationsziel sozusagen rekalibrieren, um dann im Schnitt wieder sozusagen draufzukommen. Aber da gibt es Möglichkeiten für Konflikt zwischen der Geldpolitik und der Fiskalpolitik, ja. Wenn, also die Fiskalpolitik besteht, immer zu inflationieren oder immer expansiv zu sein, dann muss die Zentralbank sozusagen dann möglicherweise nicht nur so dann mal so kleine geldpolitische Zinsänderungen machen, sondern möglicherweise ihren gesamten geldpolitischen Rahmen verändern und einfach tougher werden. Ja, also da ist dann Möglichkeit für Konflikt. Das habe ich jetzt mit den Studenten nicht angeguckt, sondern wir haben gesagt, für eine gewisse Zeit gibt es eben eine fiskalische Expansion, die wird dann irgendwann zurückgenommen. Und der Punkt ist, was du jetzt hier sehr schön sehen kannst, ist, und es hat wieder mit diesen adaptiven Erwartungen zu tun, in dem Moment, wo die fiskalische Autorität ihren expansiven Kurs wieder auf Normalmaß zurückfällt, gibt es eine Rezession, und zwar eine stagflationäre Rezession, weil die Inflationserwartungen dann zu hoch sind, die haben sich ja immer nach oben angepasst, ja. Aber durch eine Verschiebung der Nachfrage stürzt die Ökonomie dann in eine Rezession, das ist fast wie ein negativer Angebotsschock, weil die Inflationserwartungen zu hoch sind, nicht kompatibel sind mit dem, was die Fed langfristig durchsetzen möchte. Und dann haut die Fed eben, wie gesagt, auf die Bremse mit den Realzinsen. Und das erzeugt dann im Gleichgewicht eine Rezession. Und dann kriegst du sowas wie so Boom-Bust-Zyklen. Also du löst einen fiskalischen Boom aus. Die Erwartungen hinken immer hinterher. Und dann gibt es irgendwann Erwartungen, die zu hoch sind. Und in dem Moment, wo die Inflationserwartungen zu hoch sind, die nicht mehr kompatibel ist mit dem Nachfrageniveau, dass der Fiskus irgendwann zurückgefahren hat, stürzt du in eine Rezession. Dann kriegst du so automatische Zyklen um das langfristige Gleichgewicht rum. Ja, das ist ganz interessant. Und das hängt auch wieder nur an den adaptiven Erwartungen. Mit rationalen Erwartungen würde nichts passieren. Da würde halt, solange die fiskalische Autorität expansiv ist, würden Inflationserwartungen nach oben gehen, und sobald die wieder zurückfahren, die Expansion, würden Inflationserwartungen nach unten gehen, und that's it. Ja? Da gäbe es kein Anpassungs-.
Da könnte man ja fast schon eine Anlageempfehlung draus entwickeln, mein Gott.
Ja, du musst, aber der Punkt ist ja, was glaubst du, wie die anderen sich verhalten? Glaubst du, dass alle anderen sich rational verhalten? Davon wirklich zu profitieren, ist nochmal was anderes, ja.
Versucht, genau, also was wert.
Das, Das ist ganz nett. Also diese adaptiven Erwartungen führen dann eben, früher in meinem Undergrad hat der Professor immer gesagt, so, das ist dann so ein Schneckenprozess. Weil es geht dann quasi so um das Gleichgewicht einmal, das langfristige Gleichgewicht einmal rum, ja. Also du fängst mit Überhitzung an, dann kommst du in so eine Stagflationsphase und dann gehst du langsam, hast du so eine Disinflation, also Inflationsraten, die dann immer geringer werden. Das ist also eine ganz schöne Dynamik halt auch, die du damit erzeugen kannst. Ja? Und das hängt, wie gesagt, an diesen adaptiven Erwartungen. So, vorletzter Punkt. Dann kannst du mit dem Modell, weil wir ein explizites Inflationsziel haben, ja, in dem Modell von der Zentralbank modelliert, kann man sich jetzt überlegen, was passiert eigentlich, wenn diese Zentralbank ihr Inflationsziel explizit ändert. Ja? Also sagen wir mal, das Inflationsziel von 2% auf 1% nach unten fährt. Es kommt jetzt gar nicht so drauf an, was die genauen Zahlen sind, aber jedenfalls ihr Inflationsziel langfristig nach unten dreht. Ja, das ist übrigens eine der Dinge, die viele Ökonomen glauben, was passiert ist am Ende der 70er Jahre im Übergang zu den 80er Jahren in den USA, wo die amerikanische Geldpolitik eben sehr viel kontraktiver wurde, sehr viel falkenhafter unter dem berühmt-berüchtigten Chairman der Fed, Volcker. Ja, die Volcker Disinflation hat man das genannt. Also er hat dann Anfang der 80er Jahre hat er eben die Inflation massiv nach unten gesenkt. In den 70er Jahren hatten die USA ja massive Inflationsprobleme. Nicht ganz so hoch wie die Bundesbank.
Die haben aber auch irgendwie die Zinsen auf 20% erhöht oder
ja,
sowas Krasses,
eben,
ne?
Eben. Genau so ist das. Und was dieses Modell oder was man eben in den Daten sieht, und insofern ist das, was wir hier tun, durchaus auch große Weltpolitik. In folgendem Sinne, es gibt, was dann eben passiert ist, das ist die sogenannte Volcker-Disinflation. Nicht zu verwechseln mit Deflation. Deflation ist negative Inflation, also negatives Wachstum des Preisniveaus, wenn Preise wirklich sinken, was normalerweise eigentlich nicht mehr passiert mit einer einigermaßen funktionierenden Geldpolitik, ja. Sinkende Preise will man überhaupt nicht, weil dann Leute einfach abwarten, ja. Das ist ganz gefährlich. So eine Deflation. Das ist nicht gemeint. Disinflation ist einfach eine langsame Abbau der Inflationsraten, ja, aber der positiven Inflationsraten, sozusagen nur ein Senken der positiven Inflationsraten. Das nennt man Disinflation. Und Volcker, diese sogenannte Volcker-Disinflation, die damals passiert ist, und die USA hatten dann bis heute, insofern haben wir wirklich hier geschichtliche Dimensionen dann, hatten dann ab den 80er Jahren bis heute eine relativ niedrige und auch sehr stabile Inflationsrate. Also es war im Grunde genommen tatsächlich ein Erfolg. Ja, für die ein geldpolitischer Erfolg. Und aber was ist das passiert
da? Hat Volcker damit irgendwie auch global ein Signal gesendet nach dem
Motto? Ja, glaube ich schon.
Passt mal mit euren Erwartungen auf, sonst gibt's richtig was auf die Mütze. So?
Ich glaube schon. Ja. Okay. Also ich glaube schon, dass das Signalcharakter hat. Die Bundesbank sagt natürlich, wir wussten das schon immer besser.
Ja, sicher.
Und das
ja.
kann man durchaus auch sagen. Die Inflation war nicht ganz so schlimm in Deutschland wie in den USA. Die war auch hoch. In Deutschland lag es aber eher an der Fiskalpolitik, an den sehr hohen Tarifabschlüssen, wenn man sich denkt, in den 70er Jahren, gerade im öffentlichen Dienst und so, da gab es ja durchaus dann Verwerfungen.
IG Metall ja auch. Ja, ja.
Dann überall.
Steigerung von 10% gesehen und sowas.
Genau, ich denke alle an diese berühmten Verhandlungen zwischen der damals noch Wiese ÖTV und Brandt und so, das ist ja quasi fast ikonisch ins deutsche kollektive Gedächtnis eingeprägt. Also was ich sagen will, diese Disinflation hat aber Folgen. Diese Disinflation hatte eine sogenannte Double-Dip-Rezession am Anfang der 80er Jahre in den USA zur Folge, in deren Folge dann, erinnern wir uns, jetzt kann man sagen, das war vielleicht nicht der einzige Grund, aber durchaus vermutlich auch hat es dazu beigetragen, Präsident Reagan dann zwei Amtszeiten bekommen hat, mit einer dritten Amtszeit für einen weiteren Republikaner, dem ersten Bush. Ja? Und man kann jetzt sagen, Reagan hat viel Gutes bewirkt, Zusammenbruch der Sowjetunion, hat aber auch andere Dinge bewirkt, die, diese konservative Revolution in den USA und auch diese populistische Revolution in den USA mindestens mit vorbereitet haben. Also, wie immer man über, wir wollen jetzt hier nicht über Reaganomics und vor allen Dingen auch über Reagans weltpolitische und innenpolitische Bedeutung im Allgemeinen streiten, das kann man dann mal wann anders machen. Der Punkt ist nur, ich glaube, keiner würde bestreiten, dass Reagan ein consequential Präsident war. Wie auch immer, ob man das jetzt positiv oder negativ sagen wird. Aber consequential, also wirkungsmächtig war er. Und wie gesagt, das hängt mit der...
Staatsschulden sind, glaube ich, auch extrem gestiegen unter Reagan, oder?
Er hat eben eine restriktive Geldpolitik mit einer expansiven Fiskalpolitik über das Militärbudget kombiniert. Ist auch nicht aus dem Lehrbuch in der Tat. Aber Volcker hat ihm geholfen. Er hat ihm ihm diese fiskalpolitischen Spielräume ermöglicht, indem er eben ansonsten die aggregierte Nachfrage durch restriktive Geldpolitik massiv zurückgeschraubt hat. Und am Anfang war es dann eine Rezession. Die expansive Fiskalpolitik, die Reagan dann gemacht hat, hat dann aber auch diese Rezession schnell beerdigt. Also die 80er Jahre waren dann natürlich ein wirtschaftlicher Erfolg für die USA, muss man auch dazu sagen. Aber der Punkt ist, die Rezession war in dem Sinne klar geldpolitisch verursacht. Also mit anderen Worten, diese Disinflationen haben dann, wenn die Inflationserwartungen nicht schnell genug reagieren, und genauso gilt es, wenn wir rationale Erwartungen haben und die Zentralbank komplette Glaubwürdigkeit. Also wenn der Volker da hinstellt und sagt jetzt von, ihr glaubt, wir hatten bisher so 5% Ziel, ich sage euch, wir machen jetzt 2%, wir ziehen das durch, könnt ihr glauben, wir machen die Zinserhöhungen, die dafür nötig sind, alle könnt ihr glauben. Und der Private sagt, ja, glaubt das, gibt's über dann interessanterweise gibt's überhaupt keine Anpassungskosten, die Disinflation ist kostenlos, es gibt keine Rezession, die Ökonomie rutscht sozusagen direkt mit den rationalen Erwartungen und dieser vollen Glaubwürdigkeit in den neuen niedrigen Inflationsgleichgewichtspunkt und alle sind happy.
Da müsste man sich dann mal fragen, wie oft pro Generation so eine 20%-Keule rausgeholt werden muss, damit der Rest der Zeit auch geglaubt wird, dass wir das wieder tun, ja.
Genau. Ja, gut. Also Volcker hat da zunächst mal Glaubwürdigkeit etabliert. Die Zentralbanken haben das auch bis vor kurzem genossen. Diese Glaubwürdigkeit, die große Frage, die jetzt unbeantwortet noch ist, werden sich über diese Krisen, da können wir noch gleich drüber ein bisschen reden, auch mit einer ähnlichen Glaubwürdigkeit sozusagen retten können, ja oder nein? Das ist die große Frage. Bisher sieht es noch ganz gut aus, die langfristigen Inflationserwartungen sind eigentlich stabil. Wenn die Leute sich danach auch halten und nicht nur das in den Umfragen so sagen, dann sieht es noch ganz gut aus, aber das ist eben die große Frage. Ne? Und deswegen kannst du dir vorstellen, warum die zurzeit alle so nervös sind da in ihren Türmen, ja, und ihren Zentralbankgebäuden, weil die wissen genau, wenn sie diese Glaubwürdigkeit ihrer Ziele, wenn die erstmal verloren ist, dann wird's wieder kosten. Dann müssen sie auch disinflationieren irgendwann, aber dann wird's echt kostspielig. Dann kostet das im Sinne von einer massiven Rezession, Bankenpleiten etc. etc. Das ist der Punkt. Und zurzeit versuchen die halt, der Punkt ist halt, die wollen einerseits tough sein, können das aber nicht wegen der Verschuldung, der geringen Eigenkapitalquote im Bankensektor. Also sie fürchten immer eine Bankenpleite. In Europa kommt hinzu die hohe Verschuldung der Staaten. Und wenn du das hast, bist du als Zentralbank natürlich, kannst du noch und nöcher sagen, ich will glaubwürdig sein, ich will tough sein, ich bringe die Inflation nach unten. Wenn es aber Zinsen bedeutet, die so hoch sind, dass die Staaten pleite gehen und der Bankensektor pleite geht, naja, dann hast du nämlich wirklich nicht mehr de facto diese Unabhängigkeit und Freiheit. Das nennt man dann finanzielle oder fiskalische Dominierung der Geldpolitik. Sozusagen indirekt, ja. Also es schreibt denen keiner vor.
Kann Christine Lagarde sich nur kurz vor der Rente leisten, so einen Stunt?
Ja, aber selbst dann, ich meine, die haben ja ein Gewissen. Also die können ja nicht nur auf Inflation gucken, selbst wenn das Gesetz das ihnen vorschreibt. Aber ich meine, du willst auch nicht der Zentralbanker sein, der die Geschichte eingeht, sagen wir mal, den europäischen Bankensektor oder gar die Währungsunion aufgelöst hat. Sowas willst du ja nicht sein. Ja, das ist, also insofern ist es nicht einfach zurzeit. Und das ist so eine feine Linie, die da jetzt ziehen müssen. Aber genau das kann man durch solche Modelle eben verstehen, je nachdem, wie eben die Glaubwürdigkeit und damit die Erwartungsbildung im privaten Sektor ist. Der letzte Punkt, und das hängt auch mit den 70er Jahren zusammen, auch mit sozusagen Toughness zusammen, hängt mit diesem Punkt dieses Taylor-Prinzips zusammen. Ich habe ja schon, oder ganz am Anfang haben wir ja schon festgestellt, dass die aggregierte Nachfragekurve nur deshalb fallend ist, ja, und wenn eine Nachfragekurve fallend ist und die Angebotskurve steigend ist, dann hast du so ein Gleichgewicht und der Anpassungsprozess ist stabil. Das heißt, du kommst immer irgendwie durch einen langsamen oder auch schnelleren Anpassungsprozess, je nachdem, wie gesagt, wie die Erwartungsbildung aussieht, kommst du dann schon irgendwann ins langfristige Gleichgewicht. Wenn jetzt aber das Taylor-Prinzip nicht gilt, mit anderen Worten, wenn die Zentralbank nicht es schafft, die Realzinsen zu erhöhen in Antwort auf eine Erhöhung der Inflation, also wenn sie die Nominalzinsen nur erhöht, aber nicht stark genug, um auch die Realzinsen zu erhöhen, also wenn diese Reaktion nicht 1:1 ist, dann kriegst du geometrisch eine steigende aggregierte Nachfragekurve. Ja, dann hast du eine positiv steigende aggregierte Angebotskurve und eine positiv steigende aggregierte Nachfragekurve. Und das kann zu explodierenden Inflationsdynamiken führen. Weil dann, was du, wenn du dann mal so ein, du brauchst dann nur so ein bisschen vom langfristigen Gleichgewicht, brauchst du nur so einen, sagen wir mal, kurzfristigen, im Modell brauchst du wirklich nur einen ganz kurzfristigen aggregierten Nachfrageschock, der so ein bisschen die Inflation anheizt, die Initialinflation. Dann sinken die Realzinsen auf diesen Inflationsschock, ja, und dann wird die Nachfrage noch mehr angeheizt und dann kriegst du so Inflationsdynamiken, ja, rein, die im Prinzip im Modell tatsächlich explodierend sind, also die gehen dann im Grenzfall mathematisch nach unendlich, ja, natürlich in der Realität nicht, irgendwann, dieses Modell will ja keine Vorhersagen für die Katastrophe machen, sondern das Modell sagt, wenn du nicht aufpasst und diesem Taylor-Prinzip eben nicht folgst, dann bist du immer in der Gefahr, dass du in sich selbst verstärkende Inflationsdynamiken kommst, weil eben die Realzinsen weiter sinken und damit Nachfrage nicht zurückgedrängt wird, sondern angekurbelt wird. Ja, das ist sozusagen die Logik hinter diesem Taylor-Prinzip. Und auch deswegen sind die Zentralbanken so nervös. Also es geht ums Ziel, die Glaubwürdigkeit des langfristigen Ziels einerseits und eben dieses Taylor-Prinzip, dass klar ist, wir sind falkisch genug, sollte sich andeuten, dass die Inflation außer sozusagen Kontrolle geht. Das ist die Revolution in der Geldpolitik, die wir gesehen haben gegenüber den 70er Jahren. Und was eben Volcker gemacht hat, ist sowohl dieses Ziel glaubwürdiger zu kommunizieren, als auch, glauben wir, dass es die Rekonstruktion, Volcker hat so nicht drüber nachgedacht, vermutlich, er hat es intuitiv gemacht, aber die Rekonstruktion im Modell, die Makroökonomen anbieten können, warum Volcker funktioniert hat, mit anderen Worten, ja, trotz der Rezession, die er ausgelöst hat, trotz Reagan, der dann gefolgt ist, warum er am Ende, jedenfalls von der Inflationsdynamik funktioniert hat, ist eben, weil er sich das Ziel glaubwürdig machen konnte, niedriger machen konnte, glaubwürdig machen konnte und eben diesem Taylor-Prinzip einer ganz scharfen Reaktion der Nominalzinsen auf Inflationsabweichungen gefolgt ist. Ja. Und insofern, und das ist für mich tatsächlich, das sage ich den Studenten, das ist so ein Beispiel für wahren, sagen wir mal, linearen Fortschritt, wissenschaftlichen Fortschritt in der Makroökonomik, den es bei Gott nicht oft gibt. Ja, wir reden zum Teil immer noch über dieselben Debatten. Wir haben bessere Daten, bessere Modelle, aber die Debatten der 50er Jahre sind zum Teil wirklich immer noch nicht ausdiskutiert. Sollen wir da jetzt fiskalisch expandieren und so? Da gibt es immer noch die ewigen Diskussionen. Und wahrscheinlich wird es immer so bleiben. Aber das ist tatsächlich so ein, diese Dinge, diese Zusammenhänge zwischen Erwartungen, ja, das Taylor-Prinzip und alle diese Dinge, die waren in den 70er Jahren einfach noch nicht bekannt bei den Zentralbanken. Und jetzt verstehen wir das einfach tatsächlich. Und insofern liegt, sagen wir mal, die Erwartung an die Zentralbank, die Erwartungsschwelle, dass sie das jetzt besser machen als Volcker und dass sie es eben nicht so außer Kontrolle gehen lassen wie die Vorgänger von Volcker, schon höher. Weil diese Zentralbanker müssten es eigentlich besser wissen. Ja. Wenn sie es nicht schaffen, haben die natürlich die Ausrede, wie gesagt, haben wir schon drüber geredet, Bankensystem instabil, ja, wenig Eigenkapitalquote, dafür können sie nichts. Das müssten das Gesetzgeber beschließen eigentlich, dass die Regulierung müsste besser sein, müsste schärfer sein. Sie können auch nichts gegen Kongress machen, wenn der Kongress und das Parlament eben Geld ausgeben will, kann die Zentralbank auch nichts gegen machen. Also insofern muss man zugeben, sind ihre Spielräume natürlich schon eingeschränkter vielleicht als zur damaliger Zeit. Aber es ist sie können sich nicht mehr auf ein Wissensproblem berufen, sagen wir mal so. Und das kann man vielleicht den 70er-Jahre-Leuten der Zentralbankern noch ein bisschen zugutehalten, dass sie es einfach die Modelle noch nicht so hatten.
Aber was machen denn jetzt unsere heutigen Zentralbanker, insbesondere in der Europäischen Union? Also, weil das steht ja auf tönernen Füßen, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, die haben die Zinserhöhung massiv erhöht. Es ist allerdings schon so, du hast recht, dass sie sie nicht angepasst haben, voll 1:1 für Inflation. Nun ist dieses Modell ja auch jetzt nicht wörtlich wahr, sondern die gibt dir halt, also Taylor glaubt dieses Modell, John Taylor, das hat sie, wie gesagt, ja benannt nach einem amerikanischen Ökonom, und der würde tatsächlich sagen, also Riesenfehler, ihr hättet wirklich meiner Regel folgen müssen. Und er sagt es ja auch, also er hat es ja auch damals gesagt, nach den zu laschen Zinsen oder zu niedrigen Zinsen im Gefolge der 2001er Rezession, da dieser 9/11-Rezession da. Da hat ja Taylor gesagt, die Zinsen waren zu niedrig und deshalb habt ihr diesen Häuserboom ausgelöst, der dann wiederum in die große finanzielle Rezession führte. Und wenn es schief geht, kann ich ja jetzt schon sagen, wird es einen Leitartikel von John Taylor geben, der gesagt hat, ihr war nicht aggressiv genug. Ja. Natürlich ist dieses Modell jetzt nicht auch nicht wörtlich true wahr. Das heißt, man man wird sich schon mal eine temporäre Abweichung auch vom Taylor-Prinzip erlauben können. Wie gesagt, Zinsen so massiv zu erhöhen, wir hätten ja dann Zinsen tatsächlich von 11 oder 12% haben müssen, ja. Zum Teil, wenn du das mehr als 1:1 haben willst, das ist schwierig. Es kommt ja auch ein bisschen auf die langfristigen Zinsen an, die ja weniger reagibel sind, und die langfristigen Inflationserwartungen, die ja nicht so hoch waren. Also da gibt es dann auch, sagen wir, unterschiedliche Implementationen. Man will ja nicht nur auf die heutige Inflationsrate gucken, sondern eben auch auf die langfristige Inflationsrate. Insofern ist dies im Modell klar, was zu tun ist. In der Realität ist es dann doch wieder nicht so klar, weil, wie gesagt, wir haben dann ja viele, in dem Modell gibt es keine Horizonte zum Beispiel. Ja? Da gibt es eine Inflationsrate und einen Zins. In der Realität gibt es langfristige Zinsen, kurzfristige Zinsen, langfristige Inflationsrate, alles. Und alles das müssen die Zentralbanker, sagen wir mal, mit berücksichtigen in ihren Entscheidungen. Und insofern kann man dieses Modell nicht 1:1 auf sozusagen die heutigen Entscheidungen übertragen, beziehungsweise du brauchst noch bessere oder noch realistischere Modelle. Aber was die Studenten hier schon lernen können, ist, sagen wir mal, diese großen Prinzipien, ja, die sozusagen Zentralbanker und moderne Geldpolitik leiten, die kann man mit dem Modell schon verstehen. Jetzt wirklich zu sagen, sind die aktuellen Zinsen zu wenig oder zu hoch gewesen, dafür taugt das Modell noch nicht.
Damit sind wir am Ende dieser Vorlesung. Was machen wir in der nächsten?
In der nächsten Vorlesung machen wir was ganz anderes. Da geht es dann um die lange Frist. Da unterhalten wir uns über das langfristige Wachstum. Die Zuhörer mögen sich erinnern. Wir haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, dass man der Makroökonomie, wenn man sich makroökonomische Zeitreihen anguckt, dann haben die typischerweise zwei Eigenschaften. Die gehen immer nach oben und die haben diese Fluktuationen um sie herum. Bisher haben wir nur über die Fluktuationen geredet und wie man sie möglicherweise ein bisschen kleiner machen kann durch Fiskalpolitik und Geldpolitik. Jetzt reden wir mal über diesen langfristigen Trend, warum das eigentlich immer nach oben geht.
Rüdiger Bachmann, vielen Dank.
Tschüss.
Ist nicht tot.